Ja, liebe Geschwister, liebe Eheleute, ich möchte auch meinerseits euch ganz herzlich begrüßen zu diesen Ehe- und Familientagen oder Seminar, wie es genannt wurde. Und wünsche uns an jedem, ja, dass wir auch durch diese Tage doch etwas dazulernen. Und ich bin überzeugt, dass unser Heiland auch bereithält, einen Segen, den wir an jeden auch mitnehmen dürfen. Wenn ich vielleicht zurückgreifen darf, wie diese Ehe- und Familientage entstanden sind. Es war ja 2013, soviel ich mich erinnern kann. Es ist jetzt das vierte Mal, dass wir diese Ehe- und Familienversammlungen haben. Und die Ursache war damals, dass einige junge Leute, die eine schöne Zeit bei den Jugendbibeltagen hatten und sie geheiratet haben. Und sie angefragt haben, ob sie auch dabei sein dürfen bei den Jugendbibeltagen. Und leider damals war die Teilnehmerzahl ziemlich hoch und man konnte ihnen nicht zusagen, aber man hat gesagt, gut, es wäre vielleicht gut, wenn man dann so auch bestimmte Tage machen können, die so benannt für Jungverheiratete sein sollen. Und so war das damals 2013, das erste Mal. Ich weiß nicht, sind noch einige da, die damals am Anfang waren. Auf jeden Fall, dann war auch eine gesegnete Zeit und dann kam die Frage, ja, wer gehört zu den Jungverheirateten? Wir würden auch gerne dabei sein, aber dann schließlich wurde gesagt, gut, bis 40 Jahre in der Ehe, die können noch dazukommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt befriedigend war, aber dann später hat man gesagt, nein, wir wollen jetzt keine Grenze setzen. Wenn ein Verlangen da ist, noch dazu zu lernen, dann ist auch die Möglichkeit da. Wenn ihr acht gegeben habt, es steht, glaube ich, auf der Einladung, sogar auch die Verlobte dürfen kommen. Ich glaube, dass Verlobte keine da sind, oder? Aber ich glaube so, dass Verlobte waren auch bei den Jugendbibeltagen. Die haben noch das Vorrecht, auch dorthin zu gehen. Und es ist schön, dass wir ein Verlangen haben, uns Zeit genommen haben, dass wir hier sind und uns auch austauschen können oder auch durch das Wort auch lernen. Ich finde es immer gut, wenn man lernen kann. Ich werde immer älter und ich freue mich, wenn irgendwelche solche ähnliche oder auch Versammlungen stattfinden, dass man lernen kann, diese Gemeinschaft pflegen kann. Das ist ein Segen. Ein Segen, was Gott uns geschenkt hat. Und im Laufe der Jahre sehen wir das auch überirdlich, wir einige solche Veranstaltungen haben dürfen. Anfangend 2006, glaube ich, 2007 mit Jugendbibeltage, dann hat sich erweitert die Ehe-Familie-Seminare und die Mithelferkonferenz. Die Ehe und Familie sind jetzt abwechselnd über ein Jahr mit Mithelfern. Inzwischen waren jetzt auch schon Lagerversammlungen. Wir sind Gott dankbar für diese Gnadenzeit. Und dennoch, ich wollte mit einem Wort anfangen, das im Matthäusevangelium im Kapitel 9 steht, ab Vers 35. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und als er die Menschenmenge sah, jammerte sie ihn. Denn sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und so sehen wir auch in diesem Werk, was der Herr uns schenkt, dass auch überirdlich die Möglichkeiten uns gegeben werden, dass wir in einem Land leben, wo wir keinen Krieg haben, wo wir auch durch den, um den Glauben nicht verfolgt werden und immerhin uns fehlen Mithelfer, Mitarbeiter im Reiche Gottes. So manches hätte der Herr uns noch geben können, und es soll auch unser Gebet sein, dass auch der Herr möchte Arbeiter senden. Es steht hier geschrieben, die Worte Jesus, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Wir freuen uns, dass auch die letzten Zeiten schon einige, auch Brüder und auch Schwestern, den Ruf Gottes auch bekommen haben, noch mithelfen. Und dennoch, es ist noch ein Mangel da. So auch bei zu diesen Ehe- und Familienseminare fehlten auch wieder Mithelfer, Arbeiter. Und so wurde auch ich gebeten, so mitzuhelfen. Und mit Gottes Hilfe möchte ich auch das weitergeben, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Ich habe als Erste überlegt, ja, was soll ich weitergeben oder was möchtest du, Herr Jesus, dass auch uns zum Segen sein soll? Wir haben ja mit den Brüdern, mit einigen, die die Möglichkeit jetzt hatten, auch mitzuhelfen, so eine Skype-Konferenz gehabt und grob so abgesprochen, wer wann auch diesen Unterrichtseinheit übernehmen kann und grob auch das allgemeine Thema. Und dann vielleicht auch, was auf dem Herzen gelegen ist, was für ein Thema ein oder andere Bruder darüber sprechen wird. Deswegen, wir wissen nicht, wer was, welches Thema hat. Wir überlassen es dem Heiligen Geist. Kann sein, dass manche Gedanken sich werden überschneiden, aber ich denke, dass es wird auch alles notwendig dann sein und zum Segen sein. Ehe und Familie. Ich denke, dass wir in einer Zeit leben, wo eine große Not ist. Not allgemein, Bruder Valentin hat schon erwähnt, was im Laufe der Zeit auch schon reingekommen ist. Und wir sehen, dass auch heute ganz besonders auch das Leben oder das Eheleben oder das oder allgemein Familie, die Werte verloren gehen und es einen Einfluss nimmt, auch auf die jüngere Generationen und nicht nur, dass die Welt beeinflusst wird, sondern es dringt auch in die Gemeinden rein. Wir sehen diese Nähten auch in den Gemeinden, dass es, was früher nicht war, und vielleicht auch unsere ältere Geschwister sind auch einige da, auch ich bin schon nicht mehr unter die Jüngere. Wir werden mit meiner Frau auch dieses Jahr schon 45 Jahre, dass wir zusammen in einer Ehe leben. Es waren auch andere Zeiten, obwohl zu allen Zeiten war es, dass der Seelenfeind versucht, auch als Erste die Ehe zu zerstören. Es war sein Anfang schon im Garten Eden, und so versucht er immer mehr, diesen Schaden anzurichten. Und dennoch haben wir eine Zusage durch das Wort Gottes, dass Gott etwas Wunderschönes geschaffen hat, dass er dieses Leben uns Menschen gegeben hat. Und mein Anliegen wurde heute zu Beginn gleich auch mit diesem Thema zu beginnen, die Grundordnung Gottes und die Verantwortung in der Ehe. Mir lag es jetzt heute einfach uns allgemein erinnern, wie Gott es am Anfang geplant hat, wie Gott es damals eingesetzt hat. Versteht mich bitte richtig, es ist ja nicht jetzt, dass man in die Nähte auch nicht reingeht, es sind auch Nähte da, was wir dann auch mehr behandelt werden oder vielleicht auch sprechen können. Mir geht es heute einfach diese göttliche Einstellung, was Gott gedacht hat, wo er uns Menschen geschaffen hat, wie er die Ehe geschaffen hat. Und es geht grundsätzlich die Grundordnung Gottes. Ehe, Familie, Not der Zeit, Not in die Gemeinde. Und manchmal stellt man die Frage, was ist die Ursache? Man hört letzte Zeit, es ist so ein Verlangen, mehr Erkenntnis über Gott, Gottes Erkenntnis zu bekommen. Man versucht mehr Gott zu erkennen in seiner Schöpfung, in verschiedenen anderen Dingen. Und ich habe so nachgedacht, es ist sehr schön und gut, dass wir Gott erkennen. Aber ich denke, auch sehr wichtig ist auch sich zu erkennen. Dass wir nicht nur uns konzentrieren, Gott zu erkennen, aber gleichzeitig auch erkennen, was Gott auch zu uns oder welche Erwartungen Gott von uns hat. Wie sieht mein Leben im Vergleich zu diesen Grundordnungen Gottes? Welche Erwartungen hat Gott oder an was liegt es in meinem Leben? Und oft merke ich, dass wir uns selbst auch oft schlecht kennen. Oder viele Dinge, viele Probleme entstehen, weil wir mit unserem Leben uns noch nicht kennen und diese Probleme da in unser Leben kommen und wir nicht weiterkommen. Und es wäre auch ein gutes Verlangen oder ein schönes, wenn wir eigentlich auch das Verlangen haben, nicht nur Gott zu erkennen, aber auch sich zu erkennen. Wie ist mein Leben zu diesen Grundordnungen Gottes gegenüber? Lebe ich das? Erfülle ich das? Und wisst ihr, ich habe so überlegt, wenn wirklich so jeder ganz genau erfüllen würde, diese Grundordnungen Gottes, wie viel leichter wäre, wie einfach wäre das Leben hier auf dieser Erde. Wie ganz wenig, wäre auch keine Probleme, man sagt, wenige Probleme. Und so ist auch das Erste, was ich jetzt dann wollte, auch mit euch zusammen betrachten, das ist jetzt die Gottes Schöpfungsordnung für Mann und Frau. Grundordnung Gottes, Gottes Schöpfungsordnung. Wie hat es damals Gott am Anfang alles geschaffen? Ich denke, für uns die meisten ist es bekannt und dennoch wollte ich so präzise stehen bleiben, dass wir in manche Dinge einfach noch reindenken, was hat hier jetzt eigentlich Gott reingelegt? Und was fehlt es zu unserer Zeit? Und was könnten wir noch verändern? Oder wie können wir es lernen? Und wenn ich jetzt so überlege, wenn wir jetzt Geräte kaufen, bei jedem Gerät, je komplizierter es ist, je wertvoller es ist, dass jeder Hersteller, er macht eine Bedienungsanleitung. Oder wenn es auch nicht zusammen mitgegeben wird, dann können wir im Internet nachschauen, wie hat es der Hersteller gemeint. Wir können nicht, wenn es ein teures und wertvolles Gerät ist, wir können es nicht einfach nehmen und da rumtricken, irgendwie was herzukriegen, sondern wir werden es nachschauen, wie funktioniert, wie ist es vorgesehen. Es gibt für jede von diesen Geräten gibt es auch eine Bedienungsanleitung. Und mir fiel ein, bei den Lagerversammlungen hat ein Bruder erzählt aus seinem Leben eine Begebenheit. Es war so, er hat einen Schrank gekauft, vielleicht einige waren dabei, können sich erinnern. Und die meisten Schränke sind ja verpackt und dann baut ein jeder es zusammen. Es ist eigentlich nicht so kompliziert, erfordert auch keine besondere Fachkenntnisse. Und so erzählte dieser Bruder, dass er auch mit Leichtigkeit auch angefangen hat, ihn aufzubauen. Und ich glaube, dass viele von uns haben auch schon aufgebaut und denken, ist da eigentlich nichts Kompliziertes. Und dennoch, es gibt Dinge, bei jedem, die in den Schränken auch oder was dort auch Möbelstücke sind, gibt es auch eine Bedienungsanleitung. Und es ist gut, wenn wir doch auch diese Bedienungsanleitung anschauen, wir können uns einige sparen. Und so erzählte dieser Bruder, dass er angefangen hat und hat eine Seite Wand, die andere zusammengeschraubt und so weiter, bis er endlich kam, um die Schublade einzubauen. Und auf einmal merkte er, er hat die Seitenwände verwechselt, dass die Bohrungen für das Schublad nicht passten. Schade, was jetzt tun? Ja, weitergehen geht's nicht, hin und her etwas herbasteln, bleibt nichts übrig, alles zerlegen und von vorne anfangen. Ich denke jetzt, in diesem Fall hat dieser Bruder Zeit verloren, er hat es nochmal angeschaut und hat richtig angefangen. Aber ich denke, wenn wir jetzt in einem Ehe das übertragen, das wird es zu schade. Wenn wir irgendwo einige Jahre gelebt haben und dann feststellen, wir leben nicht nach Grundordnung, oder stellen fest, dass unser Bau nicht mehr so funktioniert. Zwar ist immer noch auch eine Möglichkeit zurück, aber muss nicht sein. Deswegen ist gut, wenn wir doch zu Beginn auch unseres Ehelebens, vielleicht jetzt eher an die anfangen oder anfangen ihr Leben, dass sie doch Acht geben auf die Bedienungsanleitung oder Grundordnung. Wie hat es Gott vorgesehen? Was hat er eingeplant? Zwar in heutiger Zeit werden auch solche Aussagen, ja, das war damals und heutzutage kann man auch nicht alles anwenden, was jetzt auch in dem Wort Gottes steht, geschrieben. Und vor allem, man hört, das war ja in mittelalterlichen Zeiten, heute in moderner Zeit, man kann auch anders. Aber wisst ihr, wenn wir nachdenken, es gibt nichts anderes. Weil wenn auch in diesen Bedienungsanleitungen, was wir hier bei den Geräten haben, dass auch der Hersteller vielleicht die beste Kenntnisse reingelegt hat, das Beste gemacht, aber bleibt immer noch, dass nach einer Zeit vielleicht irgendwelche Vervollständigungen kommen und man es noch besser machen kann. Leider in der Ehe, im Leben des Menschen, ist das nicht vorgesehen. Was Gott gemacht hat, das ist gemacht und das ist zeitlos. Das ist für alle Zeiten. Da braucht keine Veränderung dazukommen. Im Gegenteil, wenn man es genau einhält und genau nach diesen Vorschriften Gottes erfüllt, dann ist es dann auch ein gesegnetes und ein glückliches Leben. So hat es Gott vorgesehen. Da steht es jetzt im Wort Gottes. Wir lesen, wie Gott es auch in seiner Schöpfung getan hat. Er sprach und es geschah, es wurde. Den Mensch hat er dann auch geschaffen und dann am sechsten Tag zum Schluss als Krönung den Menschen eingesetzt. Und dann heißt es, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Am Schluss, den sechsten Tages da, an den anderen vierten, vom zweiten Tag, glaube ich, beginnt es, wo er sagt, der Tag vorbei, es war gut. Der nächste Tag, was er getan hat, war gut. Und dann zum Schluss kommt, es war sehr gut. Eine Bezeichnung Gottes, wo nichts mehr dazu zu vervollständigen ist, nichts auszusetzen. Es ist einfach über das Perfekt oder Vollkommen oder mehr, ja, nichts dazu zu fügen mehr. Gott hat es so vorgesehen und wenn ich jetzt so reinschaue in die Ehe, im Grund genommen war es einfach gedacht. Zwar es hat seine Bedingungen zu erfüllen, aber sie waren auch nicht schwer. Aber wichtig war es doch, das einzuhalten. Wir wissen, dass auch Gott ein Volk erwählt hat. Und durch das Volk wollte er jetzt sich bezeugen, dass er der wahrhaftige Gott ist, dass er ihnen auch das Leben gegeben hat. Und sie sollen es dann auch bezeugen, allen Völkern um ihnen. Zwar dieser Einfluss von Völkern hat viele Nöte auch dem Volk Israel bereitet. Wenn sie eher gehorsamer wären und das erfüllt hätten, was Gott ihnen gegeben hat, die Grundordnungen, dann wären viele Nöte auch in ihrem Leben erspart worden. Und Gott hat als ersten damals den Abraham erwählt und wir wissen, dass er nicht besonderes etwas getan hat, aber wir lesen, dass er geglaubt hat dem Worte Gottes und dass er gehorsam war. Das waren die Bedingungen, die er erfüllt hat, was Gott geschätzt hat, nicht mehr von ihm erwartet hat, aber er hat ihn so reichlich gesegnet, weil er geglaubt hat, weil er gehorsam war. Einfache Bedingungen. Und welch ein großer Segen. Und noch mehr, wir lesen in 1. Mose 18, 19, denn ich weiß, er wird befehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Und dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Das schätzte er auch in ihm. Ich weiß, Abraham wird nicht nur selber gehorsam, Glaube, treu sein. Nein. sondern er wird es auch seinen Kindern im Haus weitergeben. Das schätzte er in ihm. Und das ist, was auch heute wir brauchen. Trotz diesem Einfluss auch der Welt, zu welchen Zeiten, welche auch Einflüsse kommen auch, dass wir doch trotzdem wissen, wie war die Grundordnung Gottes, wie hat es Gott gemeint, dass wir es selbst ausleben und dann auch unseren Kindern weitergeben. Und dann hat Gott auch verheißen, dieser Segen wird nicht aufhören. Er hat eine Gemeinde, die er baut, dass die Pforte der Hölle wird sie nicht überwältigen. Das sind die Verheißungen, was uns dann auch folgen werden. So möchte ich ganz kurz mit euch nochmal erinnern, wie war es denn damals? Und Gott schuf einen Menschen. Den Menschen schuf er nach dem Bilde Gottes. Es war etwas Besonderes. Alle anderen Schöpfungen waren geschaffen, aber Mensch, der war nach dem Bilde Gottes. Er ist ähnlich Gott geschaffen. Er hat zwar kein Fleisch und Blut, wie wir Menschen haben, aber er hat eingelegte Menschen, den Willen, er hat die Gefühle eingelenkt, er hat den Verstand, dass der Mensch eine Kommunikation haben konnte mit Gott. Das war sein Plan. Er hat den Menschen geschaffen und eingesetzt in diese Welt, die er geschaffen hat, dass er diese Gemeinschaft haben soll mit Gott. Es ist etwas Köstliches. Gott schuf den Menschen. Und da heißt es dann im 1. Mose 1 von 26 bis 28, Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Er schuf den Menschen als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden. Und wie ich schon gesagt habe, im 31. Vers dann heißt es, und er sah, dass er alles war sehr gut. Im zweiten Kapitel kommt dann die Detaillierung, wie eigentlich schuf er. Im ersten Kapitel, da war es allgemein, er schuf einen Menschen, Mensch und der Mensch ist Mann und Frau, Mensch ist Mann, Mensch ist auch Frau, aber er schuf, wie war die Reihenfolge. Und in 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, und Gott der Herr machte den Menschen aus Staub vom Erdboden, und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Mann geschaffen, aus Erde, aus Staub, eingeblasen, sein Atem, und er wurde zu einer lebendigen Seele. So schuf Gott den Mann. Die Erschaffung der Frau lesen wir in 1. Mose 2, ab 18. Vers. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr formte eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sagte der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Mann, eigentlich in Hebräischen habe ich gelesen, ist Mann eine Bedeutung Isch. Und dann die Frau aus seiner Rippe gemacht, ist dann Isha. Einfach ein A dazu, Isch. Mann, Isha ist Frau. Im Deutschen gibt es solch einen Begriff nicht und deswegen ist es ein Wort Männin, obwohl in deutscher Sprache man es nicht gebraucht. Aber es versuchten die Übersetzer so dieses Wort zu gebrauchen, Männin. Aber es ist Frau, so wurde die Frau geschaffen. Und dann heißt es, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und sie werden ein Leib sein. Daraus erkennen wir, Ehe, Gott schuf den Mann und er sah, es ist nicht gut, dass er allein ist. Dazwischen hat der Mann auch allen Tieren und Vögeln Namen gegeben. Und Gott sah, das ist nicht gut, es passt, er ist allein. Er braucht einen Partner. Und da schuf Gott. Es ist keine Erfindung des Menschen, sondern es war Gottes Plan. Adam ahnte nicht, er hatte das Leben, er war in dieser Welt, aber dass Gott sein Leben noch gesegneter machen will, hat er von dem auch keine Ahnung gehabt. Und Gott hat gesehen, es ist nicht gut, es ist gut, wenn er noch eine Gehilfin hat. Und er schuf aus der Rippe am Herzen eine Gehilfin. Denke, hier ist auch ein Geheimnis, dass er nicht aus irgendeinem Glied genommen hat, sondern von der Rippe, ganz nahe am Herzen. Die Eigenschaften sind, wenn auch der Mann ein Mensch und die Frau ein Mensch, und dennoch sind sie unterschiedlich. Und auch die Werte hat er unterschiedlich eingesetzt. Als Erste hat er den Mann geschaffen, aber dann sah er, es fehlt dem Mann noch eine Stütze, eine Gehilfin, eine Gemeinschaft, das er hat, auch auf dieser Erde. Und er schuf. Und es ist eine Ehe entstanden, das nicht von Menschen erdacht wurde oder erforscht, sondern es ist ein Geschenk Gottes, kann man sagen. Das ist das vielleicht Einzige, was die Menschen nach dem Sündenfall aus dem Garten Eden, aus dem Paradies mitnehmen durften. Die Ehe. Ehe, die Gott geschaffen hat und die nach Gottes Plan lebenslänglich sein soll. Das ist jetzt der Plan Gottes. Wir kommen jetzt zur Verantwortung. Wir gehen jetzt in unser Leben. Wie steht es jetzt in unserem Leben? Wie gehen wir um mit diesen Bedienungsanleitungen? Wie gehen wir um mit diesen Anforderungen Gottes, wie er es geplant hat? Weil wichtig ist, wenn wir es wieder nicht so ausleben, dann werden wir irgendwann Probleme haben. Die Frage, erfüllen wir heute die Grundordnung Gottes? Bruder Valentin hat erwähnt, welche Not es ist im natürlichen Leben, in den Ehen. Dass die Ehe oftmals schlimmer dran gestellt wird, wie ein Leben, was man in Freiheit leben kann. Ich habe mal auf der Arbeit gearbeitet und war ein Mitarbeiter, er ist nicht gläubig, aber er hat so sich ausgesprochen, es kommt die Zeit, dass wir, die wir in der Ehe leben, wir uns schämen müssen, dass wir so ein Leben noch in der Ehe leben. Weil alle anderen leben ganz andere Form des Lebens. Und da hat man nur zustimmen können. Aber dennoch, diese Verantwortung, die Grundordnung Gottes, liegt auf uns, den Kindern Gottes, die wir es erkannt haben, die wir es ausleben dürfen und mit dem auch heute noch bezeugen können und sagen, die Grundordnungen Gottes sind wahr. Und wenn auch Zeiten kommen, Einflüsse kommen, was auch immer, aber das, was Gott getan hat, das ist auch heute noch fehlerfrei. Das ist heute noch ein Segen, ist ein Glück, eine glückliche Ehe zu haben. In der deutschen Sprache ist jetzt Ehe, das sind zwei E und in der Mitte ist ein H. Normalerweise in Deutsch schreibt man die mit großer Buchstabe die erste Ehe. Aber in diesem übertragenen Sinn kann man sagen, das sind zwei E, die sind klein geschrieben, aber in der Mitte das H. Ehemann, Ehefrau und in der Mitte der Herr. Und wo solch eine Ehe ist, wo der Herr im Mittelpunkt ist, da ist auch eine Ehe, die gesegnet und glücklich ist. Oft ist es aber im Leben anders, wo der Sinn in das Leben gekommen ist. Und auch reingedrungen ist in viele Ehen. Und dann anstelle des Ehemann und Ehefraues kommt das H, aber es kann eine Hölle sein. Und das oftmals auch der Fall, wir sehen, nicht nur in der Welt, wir sehen, welche Nöte reinkommen, auch in christliche Kreise. Dass da auch Nöte große sind, kranke Ehen, Not in der Gemeinde, Scheidungen. Das alles sind eigentlich Dinge, was von Gott, von Grundordnung Gottes nicht vorgesehen sind. Sünde, Ungehorsam, das sind die Ursache, was in das Leben reinbringt. Ich möchte nochmal erwähnen, ich bleibe jetzt bei dem, bei einer Grundordnung, ja, dass wir einfach sehen, das Bild, wie Gott es vorgesehen hat, dann können wir auch in unser Leben reingehen. Wer einen gesegnet hat, möchte sich Briefe weitergehen, wo auch es nicht so erfüllt, haben wir immer noch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, auch ein Neuanfang und doch auch mit Gottes Hilfe ein gesegnetes Leben haben. In Epheserbrief hat Apostel Paulus uns am besten gezeigt die Pflichten des Ehemanns und des Ehefraus. Weil ich denke, wenn jetzt so eine Ehe gegründet wird, wenige von den Eheleuten oder Verlobten machen sich viel Gedanken über ihre Pflichten, was sie jetzt in der Familie auch tun sollen. Oder im Gegenteil sogar so, wenn es anfängt, das Leben, das der Ehemann schaut, was muss oder was soll die Ehefrau tun. Man sucht nach den Pflichten, wie sie es recht erfüllen soll. Die Ehefrau im Gegenteil, sie schaut nach und sagt, ja, wie muss der Ehemann sein. Ja, man schaut immer auf der Gegenseite die Pflichten des anderen. Aber im Prinzip soll es anders sein, dass wir alle, jeder sollen Ehemann oder Ehefrau als Ersten auf sich schauen. Was sind meine Pflichten als Ehemann? Was sind meine Pflichten als Ehefrau? Weil es kann eine Ehe sein, man kann auch nebeneinander leben, es ist doch nicht befriedigt, nicht nach Grundordnung Gottes. Man kann auch miteinander leben, nach außen kann es sogar gut scheinen, aber immerhin ist das nicht nach der Grundordnung Gottes. Nach der Grundordnung Gottes ist ein Leben füreinander, dass der Ehemann sein Leben ganz gibt, der seiner Frau sein Herz, sein Leben und genauso auch die Gehilfin, die Frau, die Ehefrau, sein Leben ganz ihrem Mann. Füreinander, es ist ganz anderes Leben. Wenn der einer den anderen glücklich machen will, dann wird auch das Glück zurück. Nicht anders, nicht die Forderungen zu stellen oder von anderen erwarten, sondern als Erste selbst auch das zu tun. Und so hat uns Apostel Paulus ein ganz gutes Bild gegeben und ich möchte anfangen mit den Pflichten des Ehemannes. In Epheser 5, 22, 33 werden da jetzt als Erste wollen wir jetzt die Pflichten des Ehemannes betrachten. Hier lesen wir, der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Ein guter Vergleich, wo er jetzt nicht, jetzt stellt Mann, Frau, wie sollen diese Verhältnisse sein. Er nimmt ein Bild, ein ganz schönes Bild, wo Christus und die Gemeinde, besseres Bild kann gar nicht geben. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahin gegeben hat. Wir wissen, dass Jesus sein Leben gegeben hat, bevor die Gemeinde entstanden ist. Oder man kann sagen, die Gemeinde oder die Leute, die waren noch feindlich gesinnt gegen ihn, waren noch in der Sünde. Und dennoch seine Liebe war so groß, dass er für sie sein Leben schon gegeben hat. Das Bild, Ehemann, wie liebte Christus die Gemeinde. Mir fiel dann auch etwas ganz Besonderes auf. Wozu liebte er sie? Oder was für ein Zweck wollte er an dieser Gemeinde erreichen? Und da lesen wir in Vers 26 und 27, dass er sie heiligen, reinigen durch das Wasserbad im Wort, die herrlich sei, weder Flecke noch Runzel, sondern heilig und untadelig sei. Das war der Sinn Jesu Christi. Er hat sie erworben, er hat sein Leben für sie gegeben, er hat diese Liebe er hat keine Bedingungen gestellt, sondern er hat seine Liebe gegeben in Erwartungen, dass diese Braut, seine Gemeinde, dass sie diese Liebe annimmt und er aus ihr eine Braut, eine Gemeinde macht, die heilig ist, die rein ist, durch das Wasserbad im Wort, die herrlich sei, weder Flecke noch Runzel, heilig und tadelig. Da habe ich so nachgedacht und denke, ja, was hat es jetzt mit in Verbindung zu uns als Ehemänner? Ist das auch eine Verantwortung für uns als Ehemänner? Wir als Erste tragen die Verantwortung für die Ehe, weil Gott hat es so gewollt, er hat es eingesetzt, dass er ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt des Mannes ist und Gott das Haupt des Christus. Haupt bedeutet, die Verantwortung ist da. Von ihm wird als Erste gefragt, wie ist deine Ehe? Hast du alles getan, damit deine Ehe auch so ist, wie ich sie vorgesehen habe? Hast du das alles erfüllt? Wir wissen, dass durch die Frau, durch Eva, kam die Versuchung oder sie fielen in dieser Versuchung in die Sünde. Man kann sagen, auch Adam hat hier versagt. Wir können nicht jetzt sagen, ja, die Eva war schuldig. Wo war Adam? Wo sie zu ihm kam und hat diese Frucht gebracht, er konnte immer noch auch sagen, ja, Gott hat es gesagt, wir dürfen nicht nehmen. Aber er nimmt mit. Und merkt, nicht Gott hat als Erste die Eva getadelt, sondern er wendet sich an Adam und sagt, wo bist du? Die Verantwortung liegt als Erste auf dem Ehemann für die Familie. Wisst ihr, und wenn ich jetzt auch rein denke, jetzt auch in dieses Wort, ist nicht auch unsere Verantwortung als Ehemänner durch das Wasserbad des Wortes Gottes, durch das Wort Gottes, dass auch unsere Ehefrauen auch dann zu einer heiligen, reinen, fleckenlosen, ohne Runzel, untadeligem Leben kommen, ist das auch eine Verantwortung? Wie werden wir dann noch später kommen? Aber wie Christus so diese Gemeinde darstellt, lasst uns mitnehmen als Ehemänner, dass auch diese Verantwortung für unsere Frauen, unterschiedlich sind unsere Begabungen. Gott hat es so gemacht, dass der Mann eine stärkere Person ist, er hat seine Eigenschaften, was notwendig sind, aber dennoch sind einige Dinge, was ihm gefehlt haben, wo Gott dann auch diese Gehilfen gegeben hat, was vervollständigt diese Gemeinschaft. Und hier lesen wir weiter, so sollen die Männer ihre Frauen lieben, ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und dann kommt dieser Vers wieder. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und wo ich über diesen Vers nachgedacht habe, und da sah ich einige Dinge, die nicht erfüllt werden und die Nähe bringen in die Ehe. Einmal steht hier, es ist eine Bedingung, es ist eine Grundordnung, dass der Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt. Das Verlassen. Es bedeutet nicht, dass er nicht ehren und den Vater und Mutter soll. Das ist selbstverständlich. Er wird durch die Liebe zu Gott sie noch mehr ehren. Aber hier ist eine Voraussetzung, jetzt aus dieser Familie raus, eine neue Gründung, eine neue Ehe. Verlassen und hier eine neue Ehe, eine neue Bündnis, dass diese eins werden. Genauso ist das die Erforderung nicht nur an den Mann, auch an die Frau, dass auch sie verlässt Vater und Mutter und schließt sich an mit dem Mann. Sicher, es ist dieses Finden zueinander. Weil nicht Adam hat sich erwählt, nicht Eva hat sich erwählt, den Ehemann oder Ehefrau, sondern Gott hat es geschenkt. Wir können freilich nicht jetzt so in Erwartungen, ja, wen schenkt jetzt mir Gott? Er hat uns auch dieses Verständnis gegeben, aber immerhin, er will auch mithelfen. Wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, dann haben wir auch das Vorrecht, in allen Dingen unseres Lebens ihm uns anvertrauen, von ihm die Weisungen bekommen, erbitten, die Entscheidungen richtige zu treffen. Solange wir klein sind, Kinder sind, dann vertrauen wir unseren Eltern, sie sorgen für uns, sie entscheiden für uns. Aber es kommt die Zeit, wo dann diese Entscheidung uns überlassen wird, als Kinder, als Jugendliche, ob das in Beruf anfängt. Und auch da ist wichtig, welcher Beruf soll erwählt werden, dass wir nicht einfach, ja, hier wird gut verdient oder das gefällt mir, sondern ist das für mich, dass wir schon hier anfangen, die Grundordnung Gottes. Gott, was hast du für mich vorgesehen? Dass unser Leben auch in der Ehe, dass es dann auch wird zum Segen sein, dass kein Hindernis sein wird, dass es auch wirklich auch ein Leben, ein Eheleben sein soll, wo alles sehr gut ist. Wichtig ist, dass wir dann auch beten, bitten, wie von der Mannesseite, vom Jüngling oder so auch von einem jungen Mädchen. Erbeten, Herr, gefiele, aber immerhin die Gefühle sollen unter der Kontrolle Gottes sein. Das zusammenführt, wer es Gott zusammenführt, das hält. Dass diese Entscheidungen richtig getroffen werden, da ist auch, dass der Herr auch mithelfen will, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir zu ihm kommen. Aber dann heißt es auch, verlassen bedeutet ganz Ehemann für die Ehefrau, Ehefrau für den Ehemann. Und da habe ich schon auch Erfahrung gemacht, oder nicht aus persönlichen, aber wie man es beobachtet hat, dass oft sind da Nöte in den Familien, wenn sie nicht ganz verlassen, dass nicht ganz zueinander sich wenden oder sich schenken, sondern immerhin, es soll als erstes sein Ehe, und sie, die Eltern sind da, die helfen mit, aber immerhin, es ist eine neue, dass es da nicht reingemischt wird. Genauso sollen auch die Eltern lernen loslassen. Oftmals wird nicht losgelassen und entstehen Nähten, ob es von der Seite des Jünglings oder auch des jungen Mädchens ist. Wichtig ist, dass die Grundordnung verlassen heißt. Verlassen, eine Ehe, die dann zueinander auch sich auch fügen, zueinander sich auch anschleifen und sich immer mehr anpassen. Das will Gott dann auch weiterführen. Aber das sind zwei Edelsteine, die ganz genau füreinander passen, weil Gott es so vorgesehen hat. Und er will es uns auch da helfen. Es sind viele Dinge, was wir dann schon in unserem Leben auch vermeiden können. Die Nähten oder die Probleme, die dann oft entstehen. Anhängen. Und ich habe schon mal gesagt, dass es ist dann auch eine Hingabe, eine füreinander und nicht miteinander oder doch immer noch seine eigenen Wünsche, seine eigenen Entscheidungen. Es gibt ein Leib, dass die auch die Entscheidung getroffen werden, gemeinsam. Wir kommen jetzt auch, doch auch ihr, jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Ich glaube, dass an jeder von uns, auch Ehemänner, wir lieben uns und wir sollen genauso lieben auch unsere Ehefrau. Jesus Christus hat uns dieses Vorbild gegeben. Und wenn ich nochmal zurückkomme, nicht aus der Bein hat er gemacht, dass der Mensch, das Mann herrscht über sie oder auch die Frau andersrum, sondern am Herzen liegt. Dass diese Liebe so groß ist, ja, und dass sie dann auch, ja, wir kommen jetzt dann auch als Nächste zu den Pflichten der Frau. Was schreibt jetzt uns der Apostel Paulus über die Pflichten der Frau? Als Erste steht, ich will ihm eine Gehilfin machen. Eine Gehilfin. Es heißt nicht, dass es etwas Erniedrigendes ist, sondern es ist eine Ergänzung. Auch das nächste Wort, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Unterordnung, einordnen. Einordnen, einfach erkennen, dass Gott so es vorgesehen hat, ohne dass da ein oder andere Vorteile hat, Aber diese Ergänzung geschieht nur, wenn wir es richtig benutzen, wie er es vorgesehen hat. Das, was er dem Mann gegeben hat, dass wenn er das erfüllt von seiner Zeit, dann wird es sehr schön sein. Er hat die Aufgabe, auch die Frau, die andere Eigenschaften mehr hat, vielleicht wie der Mann hat, der Ehemann. Man muss dann schon sagen, das Feingefühl, diese mütterliche Liebe zu den Kindern, selbst das Leben, das durch die Frau kommt. Es sind viele Dinge, die da nicht erniedrigend sind, wenn wir jetzt diese Unterordnung so sehen. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Aber wie die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Nochmal gesagt, wenn diese Unterordnung, wir als Gemeinde, unterordnen wir uns nicht von Herzen gern unserem Heiland Jesus Christus. Wie wäre es, wenn wir ihm nicht uns unterordnen? Da haben wir Schutz, da haben wir Fürsorge, da haben wir alles, wir sind geborgen unter ihm. So soll auch die Frau nicht es als eine Erniedrigung oder Demütigung finden, sondern es ist auch, was in ihr eingelegt ist, dass sie fühlt, auch diese Stärke des Mannes, dass diese Unterstützung da ist, dieses Verantwortung übernehmen. Die Frau aber ehre den Mann. Sie ist eine Ehre für den Mann, dass sie dann gegenseitig ehrender Pflicht Verantwortung stehend und sie als seine Gehilfin dasteht und mithilft. Wieder aus Beobachtung. Von einer Frau hängt es sehr, sehr viel ab, ob die Familie glücklich ist oder nicht. Ich habe beobachtet, dass dort, wo eine Frau wirklich diesen Verordnungen oder diesen Bedingungen nachkommt, wo sie diese Pflicht erfüllt, in einem Segen, wie gesegnet ist dann auch eine Familie. Ich will jetzt nicht diese Verantwortung von Ehemann wegnehmen. Er hat seine Aufgaben, Pflichten noch mehr. Aber von der Frau hängt es sehr viel ab. Dieses gemeinsame Erfüllen. Der Mann die Pflichten des Mannes und die Frau die Pflichten, ihre zu erkennen und zu erfüllen. Nächster Gedanke war die Pflege der Ehe. Die Gründung, die Verantwortung haben wir erkannt nach der Grundordnung Gottes, was ein Mann wie vorgesehen ist, wie Gott geschaffen hat, was wie eine Frau seine Aufgaben und Pflichten erfüllen soll. Aber die Ehe, die dann entstanden ist, die muss gepflegt werden. Die muss mit Worten so gesagt gewartet werden. Als erste wachen und beten. Man kann es nicht genug den Eheleuten, die das Leben beginnen, ans Herz legen. Fangt an gleich von Anfang. Gemeinsam beten. Gemeinsam das Wort Gottes zu lesen. Versucht gemeinsames Aufbauen. Als erste, dass diese Gottesdienste im Haus anfangen, die Hausandachten. Zu welcher Zeit es am geeignetesten ist, muss jede Ehe dann selbst herausfinden. Spätestens am Abend, wo man doch die Zeit nehmen sollte. Später, wenn Kinder noch kommen. Sowieso muss man auch dann auch schauen, dass diese Hausandacht ist so von großem Wert. Da wird man schon den Grund den Kindern reinlegen, wo man diesen Keim, das in eingeborenem Kind zum Wesen gedämpft wird oder mitgeholfen wird, dem Kind rechtzeitig Christus erkennen, von der Sünde frei zu werden. Dass da auch diese mütterliche als erste, größte Verantwortung hat, in dieser Erziehung nicht nur den Kindern zu pflegen und ihnen das Notwendige zu geben, sondern auch ihnen einpflanzen. Ein gehorsames Herz, ein treues Pflichte. Und das kann nur, wenn dieses Wort Gottes da reichlich im Mittelpunkt ist, wo die Kinder es auch dann Ausrichtung bekommen. Aber als Erste, dass Eheleute das lernen. Wachen, wachen. Der Seelenfeind geht umher wie ein brillender Löwe oder kommt er von der anderen Seite wie ein Engel des Lichts. Aber wie er damals schon reingedrungen ist ins Paradies und hat diese Ehe, die erste, zerstört, so versucht er auch heute, auf die gleiche oftmals Art und Weise. Sollte wohl Gott so gesagt haben, muss es wohl unbedingt so, man kann auch anders. Und man muss feststellen, dass nichts anderes besser nicht gibt wie die Grundordnung Gottes. Und das kennen wir durch das Wort Gottes, wenn es gepflegt wird, wenn es im Beten, im Wachen, dass nur nichts reinkommt in die Familie. Das nächste, was sehr wichtig ist, die Kommunikation. Zeit zu nehmen. Wir oft als Eheleute haben Pflichten auf der Arbeit, die Frau zu Hause, dass oftmals Stress, Überforderungen da sind. Und das dann entgegenzukommen, nicht dann ein auf den anderen los, auch diese Probleme, sondern gemeinsam suchen, sie zu bewältigen. Wie wichtig ist, einander zu verstehen, miteinander zu sprechen, gemeinsam diese Probleme zu lösen. Und das kann man am besten, wenn man geht ins Gebet, den Herrn um Kraft, um Weisheit bittet. Kommunizieren, sprechen. Wie oft ist es so, dass es vernachlässigt wird und dann leben sich die Eheleute auseinander. Bei all diesen Problemen, was einer vielleicht oder anderen bekommt, durch, von außen auf der Arbeit oder sie zu Hause überfordert mit Kindern, dass da einfach das Mitgefühl, die Liebe da herrscht, entgegenzukommen. Wie auch jetzt es im Ehemann nicht ermüde ist, dass er kommt und die Last übernimmt, wo er kann auch mitzuhelfen. Oder wenn sie überfordert ist mit Ungehorsam der Kinder, dass auch der Vater dann auch sich einsetzt und gemeinsam diese Erziehung, eine einheitliche Erziehung unternehmen. Werden wir vielleicht noch auch hören, andere Themen will ich nur so drüber streichen. Aber wichtig ist, miteinander zu reden. Oftmals sind auch diese, vielleicht durch den Stress, auch die Entmutigungen da, einander unterstützen. Nicht fallen lassen, dass man da fehlt, das steht daneben, mein Ehepartner. Und wir gemeinsam da sind und mit Gottes Hilfe das bewältigen. Was mir noch wichtig wurde, Briefen. Von Zeit zu Zeit mal einfach auch überprüfen die Ehe. Wie ist es in unserem Eheleben? Wie war es am Anfang? Wir waren doch glücklich. Ein jeder war glücklich, wo die Ehegründung war. Ist es noch immer so? Eigentlich sollte es nicht nur so sein, es soll noch weiter sein. Es soll noch gesegneter, noch glücklicher werden. Oder ist es vielleicht, haben wir einiges vernachlässigt? Und wenn, dann wo ist die Ursache? Lasst zurückkommen, lasst es ausräumen, dass wir dann auch Zeit füreinander nehmen. Einfach anzuhören, welche Probleme, welche Nöte, vielleicht auch gesundheitlich, dann diese Ermahnung, diese Unterstützung. Wo zwei eins werden. In Matthäus 18, 19 lesen wir, weiter sage ich euch, wo zwei unter euch eins werden, warum es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Es ist eine Kraft in einem gemeinsamen Gebet von Mann und Frau, ganz gleich welche Nöte, welche Probleme auch sein mögen, zu Gottes Thron kommen und beten. Es verbindet sie und es ist eine Kraft, dass die Pforte des Himmels öffnen. Und Gott dann segnet, Gott hilft, Gott gibt Kraft. Wahrscheinlich habt ihr gehört von Wesleys Mutter, die haben, glaube ich, ich weiß nicht genau, 18 oder 19 Kinder, weiß vielleicht jemand, gehabt. Und die waren alle fromm. Und was war der Grund? Die Mutter hat jeden Tag mittags eine Stunde für sich genommen. Das wussten schon die Kinder und haben sie auch nicht gestört. Sie gingen in ihr Zimmer. Sie leste, sie betete für die Kinder. Sie jeden Tag, so viele Kinder. Und sie hat sich Zeit genommen. Sie wusste, dass aus dieser Quelle kommt die Kraft. Von da kommt der Segen, da kommt die Weisheit. Und Gott hat gesegnet. Lasst uns es auch im Blick behalten. Und dann auch besonders auch miteinander, ja, dann auch diese Gebete zu empor zu schicken zu Gott. Nach der Grundordnung Gottes gibt es keine Scheidung in der Ehe. Gott hat es nicht vorgesehen. Ich erwähne es nochmal, Grundordnung Gottes. Gott hat alle Vorkehrungen getroffen, dass der Mensch lebenslang kann glücklich und gesegnet sein. Lebenslang. Auch bei der Trauung. Fast jede Ehepaar, sie geben ein Versprechen, lieben einander, treu zu sein, wie in guten, so wie auch in schweren Zeiten treu zu sein, füreinander zu sein, bis der Tod uns scheidet. Also, und das ist von Gott, von Grundordnung vorgesehen. Scheidung ist nicht von Gott. Scheidung ist ein Ungehorsam. Und man muss sagen, es ist eine Vernachlässigung von unserer Seite irgendwo. Aber wenn auch, gibt es verschiedene Ursachen, dass auch geschehen war. Es ist dennoch dann auch da eine Hilfe, dass wir zurückfinden können. Und das durchs Gebet. Suchen wieder die Ehe herzustellen. Das ist eine Versöhnung, Vergebung. Sicher ist es nicht ausreichend, einerseits nur zu tun, sondern beidseitig muss das Verlangen sein. Der Wille muss da sein, wieder herzustellen. Die Verbitterungen können oftmals ganz stark sein. Aber alles ist möglich mit Gottes Hilfe. Durch Gebet, durch Versöhnung, durch Vergebung und demütig sein, sich demütigen. Nicht vergessen, dass der alte Mensch muss gekreuzigt werden. Die meisten Probleme ist das eigene Ich, unser Fleisch, das im Wege ist. Und da heißt es, ja, das Kreuz, der alte Mensch, mit Jesus gestorben. Was uns mithelfen kann, das ist uns allen bekannt. Ich möchte nur ein paar Verse noch aus dem 1. Korintherbrief, 13. Kapitel noch lesen. Da steht es ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Ich denke, das wäre gut, wenn wir dann als Eheleute ab und zu dieses Kapitel lesen, um unsere Liebe auch durchzubriefen, vielleicht auf den richtigen Stand wieder zurückzubringen. Stimmt es in meinem Leben? Nicht Erwartungen von dem anderen Ehepartner haben, sondern mache ich das? Wisst ihr, viele Nöte und Probleme werden entfallen. Es wird dem Seelenfeind nicht gelingen, reinzukommen. Wenn wir diese Mauer haben, wenn wir wachen, wenn wir beten, wenn wir diese Liebe, die göttliche Liebe bewahren, mit dieser Liebe, wie Jesus uns liebt. Und aus gesunden Familien bilden sich gesunde Ortsgemeinden. Ist es dann auch leicht, auch diese Verantwortung auch in die Gemeinde zu erkennen? Die Pflichten in der Gemeinde. Wenn wir es gelernt haben in der Familie, Matthäus 6, 33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Das soll als Grundstein sein. In der Familie als Erste, nicht die materiellen Dinge, nicht die anderen Dinge, sondern am Ersten das Reich Gottes. Und wenn das gelernt wurde und ausgelebt, das prägt schon unsere Kinder, ohne dass wir sie besonders belehren brauchen. Und dann auch diese Gottesdienste, die Gemeinde. Es liegt dann für uns auch auf dem ersten Platz, dass wir auch da wissen oder erkennen auch, welche Aufgabe der Herr für mich in der Gemeinde hat. Dass ich das erkenne und dann mit seiner Hilfe das auch erfülle. Wie gesegnet sind solche Ortsgemeinden. Aber es beginnt in den Familien. Vorbild als Eltern in der Familie. Botschafter an Christi Stadt. Schon dieses Leben, was wir als Eheleute leben, das verkündigt schon auch unseren Nachbarn gegenüber. Eine Botschaft, was Christus in unserem Leben tut. Ohne dass wir etwas ihnen sagen, schon hier beginnt das. Dass sie sehen, dass es ein anderes Leben gibt. Wie, warum? Oder dann auch in unserem Beruf, wenn wir auf die Arbeit kommen, unsere Aufgabe, Pflichten, was wir anders tun, wie die Welt tut, an dem schon sind wir Christi Brief, werden wir Botschafter an Christi Stadt oder ein Brief Christi und zum Schluss kommend, dass wir auch dann Zeuge sein können. Zeuge dort, wo der Herr uns gebrauchen will. Er hat gesagt an seinen Jüngern, das Einzige, was er ihnen auch verheißen hat, gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und werdet meine Zeuge sein. Zeuge kann ein jeder sein. Zeuge sein von dem, was in meinem Leben geschieht, dass es mit einem Wandel, mit Leben bezeugen, wo es nötig ist, auch mit den Worten. Zeuge bezeugen, was der Herr in mir getan hat, was der Herr geschaffen hat, was er den Menschen geben will. Und zum Schluss kommend wünsche ich, dass in der Kraft des Heiligen Geistes eine Ehe zu Gottes Ehre sei. Also jeder von uns kann auch solche Ehe haben. Gott will das. Alle Voraussetzungen sind getroffen und möchte der Herr uns helfen. Wo auch Nähe sind, sind immer auch die Möglichkeiten zurückzukommen. Aber wichtig ist, dass wir die Grundordnungen Gottes kennen, sie ausleben, weitergeben und das auch verkündigen. Auf diesem Grund kann der Segen Gottes auch in den Ehen auch heute sein. Gott helfe uns aus Gnaden. Amen.